Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Etwas verknappt könnte man feststellen, dass reich und gesund wohl besser ist als arm und krank. In der Realität spielen sich Lebenswege aber dazwischen auf. Ich bekomme immer wieder mal Fragen gestellt, nicht nur, aber oft auch von jüngeren Zuhörern, die mich fragen, wie bin ich da hingekommen? Vielleicht wird da auch ein bisschen viel reininterpretiert, wo ich denn jetzt wohl irgendwie sein könnte. Aber wenn ich einen einigermaßen zufriedenen Eindruck mache, dann ist das vollkommen korrekt. Wenn aber diese Fragen gestellt werden, dann geht es meist um den Weg dahin und dann geht es meist auch um materielle Schritte. Das sind aber, egal ob jung oder alt, nicht immer die richtigen Fragen. Also es wird heute nicht so esoterisch, es wird einige Buchtipps mit dazu geben, damit ihr auch den Eindruck habt, ja, da ist was Greifenswertes, was ich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kann. Etwas abseits der normalen Pfade heute, also diese Folge, legen wir los. So, zuerst einmal muss ich mich, wie so oft fällt mir gerade auf, gleich zu Beginn entschuldigen, denn den heutigen Titel, den könnte man unter dem Kapitel Clickbait abtun, wobei Clickbait eigentlich bedeutet, da verdient jemand damit den Klicks Geld. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es also Clickbait in dem Sinne, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich heute hier den offiziellen Titel rangepackt habe, Reich aber unglücklich oder Unglück durch Reichtum, denn das klingt so sehr nach ESO, dass ich vielleicht eine deutlich geringere Zuhörerschaft habe als sonst. Und deswegen habe ich da einen Titel rangepackt, der ein bisschen mehr nach Geld und Börse klingt. Also, wer jetzt sagt, ich will auf keinen Fall wissen, was Robert, was der Chef des norwegischen Staatsfonds, was ein Bestseller-Autor und einige andere Prominente und wie in meinem Fall weniger prominente Persönlichkeiten zu diesem Thema zu sagen haben in den nächsten 15 bis 20 Minuten, kann ich verstehen. Ich habe dich hierher gelockt und wer sagt, auf keinen Fall, ich weiß, was mich glücklich macht und ich weiß, was Reichtum anrichtet, dann einen schönen Tag, dann habe ich dir wenigstens nur eine Minute 30 geklaut. So. Aber es ist aus meiner Sicht ein total spannendes Thema. Wie immer schmücke ich mich hier nicht mit fremden Federn. Die Inspiration, ein bisschen hochgegriffen, gebe ich zu der heutigen Folge, die ist gekommen von Richard. Life after the daily grind. Richard nennt er sich, der schreibt diesen Blog und der hat genau diese Frage behandelt. Reich und unglücklich. Warum ist das eigentlich so oft der Fall und warum denken so viele, die noch nicht reich sind, was das überhaupt ist, werden wir gleich definieren. Wenn ich denn erstmal reich bin, und für die meisten bedeutet das wahrscheinlich reich im materiellen Sinne, dann werde ich es anders machen. Ich werde nicht unglücklich. Hallo, ich bin jetzt unglücklich. Ich muss sehen, wie ich die nächste Rechnung bekomme und ich kann auch nicht einfach immer hinfahren, wo ich will. Also die Probleme, die sorgen. Aber dass sie dann immer kommen, das hat ja vielleicht einen Grund. Oder vielleicht ist sogar genau dieses Unglück in Anführungszeichen dafür verantwortlich, dass man erst reich wird. Den Gedanken fand ich so spannend, dass ich ihn heute mit euch teilen möchte. Warum wollen wir reich sein? Die Gleichung ist ziemlich einfach. Wir arbeiten hart, um reich zu werden. Wir kaufen Dinge und werden dadurch glücklich. Wenn das wirklich funktionieren würde, warum sind dann so viele reiche und ultrareiche Menschen unglücklich? Und hier gibt's recht klare Statistiken. Der Vorteil von vielen sehr, sehr reichen Menschen ist, dass sie, bis auf wenige Ausnahmen, das gilt insbesondere diejenigen, die über viele Generationen schon Reichtum bewahren, die sind oft sehr zurückhaltend. Ja, so die klassischen Schweizer, wo man eigentlich ganz grob nur das Family Office kennt. Viele Menschen, die in ihrem Leben reich geworden sind, sind ganz offensichtlich nicht glücklicher geworden und sind auch so mitteilungsfreudig, dass sie uns das erzählen. Warum ist das so? Chuck Norris, ja, jetzt kommt nicht der Witz mit Chuck Norris isst Bienen statt Honig, sondern Chuck Norris hat tatsächlich gesagt, einige der unglücklichsten Menschen, die ich kenne, sind auch die reichsten in Amerika. Warum er ausgerechnet Chuck Norris hier in diesem Artikel nennt, kann ich euch nicht sagen. Chuck Norris hat bei mir natürlich jetzt zuletzt klar an Ansehen verloren, weil er andere politische Ansichten hat als ich. Auch das nicht zu akzeptieren, kann auch glücklich machen. Also Chuck Norris, niemand kann ihm was. Er hat hier eine Weisheit ausgesprochen. Mehrere Statistiken gibt es, die genau das belegen. Und die Aussage ist natürlich total überraschend, denn für viele, insbesondere die noch nicht reich sind oder den Eindruck nicht haben, sie seien reich, ist Reichtum ein ultimatives Lebensziel. Und wenn ihr jetzt denkt, nee, das ist bei mir eigentlich nicht so, dann ersetzt mal Reichtum durch wohlhabend oder mindestens das haben wollen, denn Reichtum ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Und wenn ihr dann immer noch sagt, nee, das ist eigentlich nicht so wichtig, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Wir werden hier am Ende nicht abfragen, wer hier in welcher Phase ist. Ihr werdet es auch selber spüren. Aber ich habe den Eindruck, dass eine Auseinandersetzung damit stattfindet, insbesondere in einer Generation, die hier wahrscheinlich gar nicht zuhört. Ja, wird sich ja reichlich beschwert auf LinkedIn darüber, dass die junge Generation, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, ich kann mich da wirklich nur kaputt lachen. Also man denkt ja immer in der Generation, wo man ist und was man selber früher erlebt hat, na, das sei irgendwie noch richtig gewesen. Ein bisschen Revolution war richtig, bis man dann irgendwann, wir erinnern uns, ja, also Revolution bedeutet nicht, wir finden das gut, sondern Revolution bedeutet gesellschaftliche Revolution. Da macht eine Generation etwas, was uns nicht gefällt. Wenn uns das gefiele, wäre es ja keine Revolution. In dem Moment, wo dann die Ersten ihre Haare haben lang getragen, das war der Untergang des Abendlandes und noch nicht mal einen steifen Hemdkragen. Heute sagen wir, das ist doch einfach ein ganz normaler Ausdruck von Freiheit, soll doch jeder seine Haare tragen, wie er will. Und wenn sich heute Schüler auf die Straße setzen und sagen, wir demonstrieren hier für Klima, dann denken wir, meine Generation, ja, was für eine Frechheit, die sollen erstmal arbeiten gehen. Ist genau das Gleiche. Tut weh manchmal, das zu erkennen, dass man vielleicht nicht mehr dieser Bewegung angehört und man muss auch noch nicht mal überzeugt sein davon. Aber sofern hier das alles im Rahmen unserer demokratischen Verfassung stattfindet, muss man das aushalten können. So, wo sind wir? Wir sind bei der Feststellung, dass für viele Reichtum, wohlhabend sein, so und so viel Geld haben, das ultimative Lebensziel ist. Und jetzt kommt das Dilemma. Die Eigenschaften, die sehr vielen Menschen geholfen haben, reich zu werden, lauten Ehrgeiz, Disziplin, Leistungsdruck. Und das sind häufig genau die gleichen Eigenschaften, die innere Ruhe und Zufriedenheit verhindern. Und ich kann das für mich selber rückblickend genauso feststellen. In vielen Bereichen, im körperlichen Bereich, ich war gerade mal 12, 13 Jahre alt, noch im Wachstum begriffen. Einige Mädchen in der Klasse waren noch größer als ich. Das habe ich dann im Laufe der Pubertät, hat sich das dann geändert. Da habe ich die klare Diagnose bekommen. Mit dieser Fehlstellung, wobei früher hat man sich nicht die Mühe gemacht zu sagen, das ist eine Fehlstellung. Das klingt wie etwas, wie was man korrigieren kann. Also ich hatte quasi ein X-Bein, ein Knie ist ein bisschen nach innen und wenn du da die Statik nicht ganz passt, dann ist auch dein Rücken. Ich hatte kein sehr ausgeprägtes S. Ja, wenn ihr euch eure Wirbelsäule vorstellt, dann soll die schön wippen in einer S-Form. Das hat sie alles nicht gemacht. Also machen sie, das wusste man damals auch schon, Ausgleichssport, Schwimmen, ein bisschen Krafttraining. All das wusste ich schon. Die Prognose war, 40, 50 Jahre, dann wird sich das im Rücken ansonsten negativ widerspiegeln. Solche Fehlhaltungen finden immer dann irgendwo einen Kanal, auch wenn man sich das nicht wünscht. Und das habe ich akzeptiert und ich habe es sogar geglaubt. Warum habe ich es geglaubt? Weil ich fast 3 Jahre lang jeden Tag solche Knieschmerzen hatte im Wachstum, dass ich mir schon dachte, das ist vielleicht eine Konstruktion, die verbesserungswürdig gewesen ist. Und was habe ich gemacht? Absolut einseitig nur erst Fußball und dann Tennis. Und das war noch Tennis. Da hat man noch nicht so Schwingböden gehabt. Da hat man den, die Älteren werden sich erinnern, also die, die Tennis gespielt haben, da hat man den Teppichboden auf den Asphalt, auf Steinboden draufgelegt. Dass das natürlich nicht so gut sein würde, das war klar. Dass ich in 25 Skiurlauben irgendwelche Sprünge machen würde und dann oft viel zu flach gewann, auch das geht hinten rein in den Rücken. Und was habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht? Who cares? Jetzt tut mir gerade nichts weh. Und was in 25 Jahren ist, das interessiert mich nicht. Das war also eine wahrscheinlich bewusste Entscheidung. Heute merke ich die Konsequenzen. Die sind zum Teil auch, und das sage ich ohne irgendeine Jammerei, irreparabel. Und damit ist ein Zwischenfazit schon gefunden. Natürlich, wenn man dann irgendwelche Schmerzen hat, Fehlstellungen, vielleicht auch irgendwas korrigiert werden muss, dann muss man damit leben. Aber wenn man Entscheidungen trifft, und das tut man bei vollem Bewusstsein, dann dürfen die Entscheidungen auch verkehrt sein. Es waren die eigenen Entscheidungen und die Konsequenzen erträgt man. Es ist viel einfacher, wenn sich die Entscheidungen für einen selbst richtig anfühlen. Und das gilt auch für den anderen Bereich in meinem Leben, wo ich ahnte, dass das Folgen haben könnte. Ich habe zwischendurch, ich habe hier meine Daytrading-Reise ja so ein bisschen beschrieben. Übrigens vielen Dank für das nette Feedback, was ich da bekommen habe. Ich werde das Thema gerne nochmal wieder aufnehmen. Es gab ein paar Jahre, da war der Stress, mein gefühlter Stress zumindest, schlicht zu hoch. Schlicht zu hoch, der Adrenalinspiegel ständig zu hoch. Das habe ich schon gespürt. Es war auf der anderen Seite, es ist wie jemand, der, ich bin in dem Sinne nur mal ein paar Monate am Automaten spielsüchtig gewesen. Also wenn du spielen willst, dann willst du spielen. Das ist halt so. Aber und als ich mein erstes eigenes Geld verdient habe, kann sein, dass das nicht in den ETF-Sparplan geflossen ist. Aber in dieser Zeit, obwohl ich das gemerkt habe, habe ich mich ganz bewusst entschieden, ich mache das jetzt weiter. Ich kann das, der Output stimmt, ich akzeptiere die Konsequenzen. Dennoch ist hier die Feststellung richtig. Das heißt, der Ehrgeiz, die Disziplin und der Leistungsdruck haben dazu geführt, dass ich zumindest für meine Verhältnisse, nennen wir es mal, finanzielle Unabhängigkeit erreicht habe und heute auch sehr zufrieden bin. Es sind aber genau die gleichen Eigenschaften, die meine innere Ruhe gestört haben, eine ganze Zeit lang, die auch mich haben unzufrieden werden lassen und die auch zu körperlichen Schmerzen geführt haben. Genau die gleichen Eigenschaften. Reichtum und Unruhe könnte man also als zwei Seiten ein und derselben Medaille betrachten, oder? Es gab ein Interview zwischen dem Bestsellerautor Malcolm Gladwell und dem Chef des norwegischen Staatsfonds, der heißt Nicolai Tangen. Ist Norweger, 1966, glaube ich, geboren, Tick älter als ich. Und mehr Geld als er hat kaum jemand unter seiner Fittiche. Malcolm Gladwell übrigens hat ein Buch geschrieben, das müsste schon 20 Jahre her sein, hat mir aber gut gefallen in einer Zeit, in der ich noch dachte, ich muss irgendwas Selbstständiges machen. Ich weiß, dass ich kein guter Unternehmer wäre in dem Sinne, weil mich wahnsinnig viele Dinge nerven. Und das habe ich Gott sei Dank früh gemerkt. Ich bin nicht der, keine Lust, mich darum zu kümmern, wer eingestellt wird, wer dann leider auch wieder ausgestellt wird und Verwaltungsdinge. Ich habe große Freude an dem, was ich mache und wenn ich an irgendetwas keine Freude habe, dann sinkt meine Leistungsbereitschaft aber ganz erheblich. Malcolm Gladwell hat das Buch geschrieben Tipping Point, wie kleine Dinge Großes bewirken können, mit einigen sehr interessanten Beispielen. Finde ich durchaus, gibt einem eine andere Perspektive, liest sich auch schnell weg. Also wer Lust hat, Malcolm Gladwell, Tipping Point. Ich habe hier keinen Link darunter, weil, ja, nix Affiliate hier. Wenn ihr Lust habt, dann googelt das Buch, gibt es garantiert noch. So, die beiden haben also miteinander gesprochen und der Nicolai Tangen, der Chef des norwegischen Staatsfonds, der trifft nun wirklich jeden. Das heißt also, wenn du so viel Geld unter der Under Management hast wie er, dann kannst du auch mit jedem CEO sprechen. Und er sagt, Menschen an der Spitze beschweren sich oft mehr als andere. Warum ist das so? Viele extrem erfolgreiche Menschen sind getrieben, fühlen sich getrieben. Die sind ja nicht alle zufällig reich geworden, ja, sondern durch unermüdlichen Einsatz. Oft auch durch Angst, auch innere Leere. All das kann ein Antrieb sein. Sie arbeiten oft 80 Stunden und mehr pro Woche. Sie funktionieren über Monate hinweg. Und funktionieren bedeutet im Übrigen auch, du stößt in der Zeit, als ich gespürt habe, dass es eigentlich zu viel ist. Wenn du so viel, was stößt du da aus? Adrenalin, Cortisole und so weiter. Du wirst ja nicht krank. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Kranktage im Sinne von gelber Schein in den letzten 30 Jahren, also keine Woche, bestimmt nicht. Nun, das ist die Tätigkeit, die ich ausübe, vielleicht auch eine, die man, ja, wenn ich im Tiefbau gearbeitet hätte, dann hätte ich mich sicherlich ein paar Mal krank melden müssen. Schlechter Vergleich, weil mit meinem Rücken hätte ich mich jede zweite Woche krank melden müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich mache das ja auch gerne, von daher, ich kann es auch bei jedem verstehen, der sagt, ich kann einfach mal, also er sollte natürlich was haben, ansonsten kann ich es nicht gutheißen, wenn man einen gelben Schein einreicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist bei sehr vielen Selbstständigen so, dass sie praktisch nie krank sind. Nur, bei sehr vielen kommt dann irgendwann auch ein Zusammenbruch. Manchmal ein körperlicher, manchmal ein psychischer, seelischer, manchmal auch beides gemeinsam. Und genau hier liegt das Problem. Diese ständige Anspannung, das Streben nach mehr verhindert das Ankommen. Es gibt kein Genug in dem Sinne, weil genug gar nicht definiert ist, wenn man immer mehr möchte. In einem Reddit-Thread teilen Menschen persönliche Erfahrungen mit dem Reichtum. Darunter viele, die hier von dem Blogschreiber Richard, die er aus erster Hand kennt. Und die hat hier ein paar Beispielsätze. Ich weiß nicht, ob ich bipolar getrieben bin, aber extreme Angst hat mich immer angetrieben. Jetzt kann ich nicht mehr abschalten. Ich habe einen Cousin, der verkauft Luxusgüter wie verrückt, 100 Stunden pro Woche und alle 6 Monate klappt er dann zusammen. Ein Familienarbeiter arbeitet für 5, führt ein erfolgreiches Unternehmen, stirbt mit 60 Jahren völlig ausgebrannt. So, das sind ja nur Beispiele und ich wette, jeder von euch kennt irgendwelche Beispiele, sei es prominent, sei es im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, whatever. Solche Geschichten zeigen, und wir wissen das, Reichtum ist oft das Ergebnis eines enormen Energieeinsatzes mit dem entsprechenden Preis. Man zahlt mit Gesundheit, Beziehung oder innerem Frieden. Und wer meint, dass wir heute nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft sind? In dem Sinne, dass man sagt, naja, aber mit 70%, dann nehme ich eben 70% vom Reichtum. Um wirklich Reichtum, wohlhabend, was auch immer, Milliardäre müssen es ja nicht sein. Um so etwas zu erreichen, musst du etwas besser können. Und das heißt auch, du stehst in Wettbewerb zu anderen. Und das sind Preise. Will man die überhaupt bezahlen? Möchte man mit Gesundheit, Beziehung oder innerem Frieden? Und bitte, nehmt nicht mich, bei mir passt das nicht. Aber ihr müsst jemanden euch anschauen, den ihr kennt, der wirklich reich ist. Als Unternehmer, als vielleicht jemand, der ein Unternehmen selbst gegründet hat oder ein Unternehmen führt oder ein eingesetzter Geschäftsführer. Da gibt es viele, viele Beispiele. Fast jeder kennt welche. Und es ist doch bei all denen nicht so, mal abgesehen von reichen Erben vielleicht, selbst die haben das alleranstrengendste Leben, weil du nie das Gefühl hast, dass du selber was erreichst. Das ist das Allerschlimmste. Das ist auch super schwer. Große Aufgabe für die Eltern, auf jeden Fall. Aber sieht man es dort nicht, wie diese Preise bezahlt werden müssen? Die glücklichsten Menschen, die wir vielleicht so kennen, von denen berichtet wird, sind doch oft nicht die erfolgreichsten im klassischen Sinn. Das sind die, die wir kennen, von denen wir sagen, sie leben einfach, sie genießen kleine Dinge, sie können kleine Dinge genießen, einen sonnigen Tag, den Duft von Kaffee, Lächeln auf der Straße. Ja, selbst in Norddeutschland ist sowas möglich. Und das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Denn das kann man sich auf eine gewisse Art und Weise antrainieren. Das kann man nur, indem man nachlässt, hin und wieder ausatmet und genau diese Momente wertschätzt. In dem Buch von Morgan Housel, Same as Ever, wird das Prinzip beschrieben. Menschen mit außergewöhnlichen Stärken zahlen oft den Preis in anderen Lebensbereichen. John Boyd ist ein brillanter Militärstratege gewesen, hochintelligent, cholerisch und sozial und zerstörerisch in Meetings. Und wenn ihr jetzt Namen hier ansetzt, vielleicht auch Namen, prominente Namen, ja, guckt euch, glaubt ihr, Elon Musk ist gesund oder fühlt sich gesund? Also einige sagen, der Mann muss aufpassen mit den Mengen an Ketamin, geht, glaube ich, irgendwann auf die Leber, oder? Also ich weiß es nicht. Macht der Mann einen gesunden, glücklichen Eindruck? Ist ein Extrembeispiel. Aber es gibt natürlich viele, viele darunter, die wir kennen, wo wir uns wirklich fragen müssen, ist das Glück oder ist das extremes Machtbewusstsein, was vielleicht Freude, das ist ja momentan gerade ultra populär. Wenn diese ganzen Ultralibertären sich anschaut, machen die auf uns einen wahrhaft glücklich und zufriedenen Eindruck oder machen die den Eindruck, sie haben erreicht, was sie immer haben wollten? Und diese Macht ist natürlich eine enorme Versuchung. Ja, und es gibt ja einige, die sagen, Macht ohne Korruption geht wahrscheinlich ohne. Aber ohne das Gefühl, auch andere zu dominieren, schwierig. Wie viele wirklich mächtige, kennen wir, die nicht dieses Gefühl auch in sich tragen, andere zu dominieren oder Feinde in Anführungszeichen zu beseitigen. Nicht im Sinne des Ablebens, sondern im Sinne der Revanche. Das geht doch miteinander einher. Macht das, hatten wir da das Gefühl, dass sie ihr Leben in dem Sinne genießen? Also, Fazit. Talent, Geld, Macht. All das kommt relativ selten ohne Kosten. Und oft sind die Kosten viel höher, als man denkt. Michael Easter beschreibt in dem Buch Scarcity Brain heißt das, ne? Wie Menschen ständig nach mehr streben, sei es Geld, Einfluss, Status. Ein Beispiel ist die Überlebenskünstlerin Laura Serra, die mit fast nichts gelebt hat und die später mit Milliardären durch die Gegend gereist ist. Müsst ihr mal googeln, ist ganz spannende Story. Und sie sagt, je mehr Menschen hatten, desto weniger präsent waren sie im Moment. Sie waren ständig in der Zukunft. Das ist die Schattenseite von Reichtum. Besitz verpflichtet. Häuser müssen verwaltet, Portfolios überwacht werden, Termine koordiniert werden. Die Freiheit, die man sich erhofft, wird dann oft zur Last. Und klar, wir sprechen hier immer über Menschen, auch wie mich, die das aus einer privilegierten Situation betrachten. Denn Armut ist natürlich auch nicht, nichts ist etwas extrem Belastendes. In dem Moment, wo du um die Existenz kämpfst, ist der Stress ganz sicherlich auch vorhanden. Aber die Frage ist ja nicht haben oder nicht haben, sondern wie viel ist genug? Glück ist subjektiv und es ist unbezahlbar. Die meisten Menschen streben nach Reichtum nicht um der Dinge willen, sondern wegen des Gefühls, das sie sich davon erhoffen. Hoffnung, Sicherheit, Anerkennung, Freude. Aber wenn wir jetzt so einen Glückstracker am Handgelenk hätten, dauert ja vielleicht nicht mehr so lange. Ich werde mir niemals, sei denn, ich werde aus medizinischen Gründen dazu gezwungen, meine vitalen Funktionen permanent zu überwachen, werde ich mir niemals so etwas ums Handgelenk binden. Weil mich das unglücklich macht, wenn mir dann ein Smiley sagt, oh, leider nicht so gut geschlafen, dir geht es heute schlecht. Also ihr müsst euch vorstellen, wie ich meine Mundwinkel gerade nach unten ziehe. Das macht mich fertig. Dann geht es mir wirklich schlecht. Das mache ich auf keinen Fall. Aber wir sprechen ja hier von einem Glückstracker, der misst, wie mein Happiness Score hätte. Wahrscheinlich wären wir dann schockiert. Vielleicht beneiden wir also heute Menschen mit Yachten oder Flugzeugen, aber wenn wir dann deren Glückstracker sehen würden und damit sehen würden, wie sie sich wirklich fühlen, was meint ihr? Glaubt ihr, diese haben dann immer den Highscore oder gerade nicht, weil sie diesen Druck empfinden? Gedankenexperiment. Zwei Menschen. Du musst dich entscheiden, in welchem Leben du aufwachst. Aber du siehst nichts, du fühlst nur. Person A, Wohlstand, Macht, Arbeit, aber Stress, Erschöpfung und Unruhe. Person B, Durchschnittslohn, für alles ist gesorgt, aber Gelassenheit, Freude, Gesundheit. Wofür entscheidest du dich? Unsere Gesellschaft bewundert wie kaum zuvor äußeren Reichtum, weil man ihn sieht, weil er vergleichbar ist, weil er messbar ist. Aber es wussten schon Generationen vor uns. Und es wird immer eine Wahrheit bleiben. Innerer Reichtum ist das, was zählt. Zeit mit Freunden, soziale Kontakte, auch Ruhe, Zufriedenheit, Gesundheit, gute Gespräche. Dinge tun zu können, wann ich möchte und mit wem ich möchte. Ein luxuriöses Leben mit Burnout ist absolut wertlos im Vergleich zu einem einfachen Leben mit erfülltem Herzen. Wir leben in einer Welt, in der mehr glorifiziert wird, also das mehr haben, mehr Output, mehr Konsum, mehr Geld. Aber das Leben, das empfundene Leben, findet nicht in Zahlen statt, sondern es empfindet in Momenten, in Gefühlen. Wenn Schlaf, Gesundheit und Liebe unter finanziellen Druck leiden, dann ist der Preis zu hoch. Fazit: Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Man kann mit Reichtum wahnsinnig viele Dinge tun. Ich glaube, dass mit dem Gestalten auch sehr viel Freude einhergehen kann. Und zweifellos gibt es auch Menschen, denen es finanziell gut geht und die dennoch darüber hinaus das Gefühl haben, sie führen auch ein Leben, welches zu ihrem finanziellen Zustand passt. Aber wahrscheinlich auch nur dann, wenn sie das Gefühl haben, es ist genug. Es reicht mir. Das Streben nach mehr und mehr und mehr geht ja, warum sonst überhaupt, einher mit dem Wunsch, ich kann mir mehr und mehr und mehr leisten und kaufen und absichern und die nächste Generation und die übernächste Generation. Und der Preis dafür ist wahrscheinlich zu hoch. Vielleicht ist also der Schlüssel, und ich sage bewusst vielleicht, weil ich mich ja auch in einem Prozess befinde und nicht behaupte, das Leben in allen Facetten zu kennen. Vielleicht ist der Schlüssel zu einem besseren Leben also nicht unbedingt mehr, sondern anders. Weniger Stress, weniger Vergleich, weniger Zukunftsdenken, dafür mehr Gegenwart, mehr Fühlen, mehr echtes Leben. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.